Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
der Corby. Hallo, hallo Thomas.
Hallo Corby.
Alles klar?
Klar.
Unser Thema heute, warum bin ich so ein Lauch und du so ein Steak? Oder was braucht es für Hypertrophie? Was braucht es für Muskelaufbau? Wie schaffe ich es zu mehr Muskulatur? Thomas, würde dir was einfallen?
Training,
ja, aber ich mache das doch. Ich trainiere dreimal die Woche, mache meine Basisbewegungsmuster, mache zusätzlich noch 3 bis 4 Mal die Woche Cardio. Ich komme sicher aktuell auf 6 bis 7 Stunden in der Woche Training. Definitiv 4, 5 davon im Cardio-Bereich. Mhm. Ich würde sagen, deutlich über der Minimum Effective Dose, oder?
Ja, definitiv.
Ja, aber wie viel Dosierung braucht es jetzt, um wirklich die Muskeln aufzubauen? Also wenn ich unseren Trainerstab anschaue, wir haben ja doch einige sagen wir mal, Kanten dabei, die doch etwas mehr Muskulatur haben als andere. Was ist es? Genetik? Ist es Fleiß? Was braucht es?
Zunächst ist es ja ganz, ganz spannend zu sehen, denn ich glaube, wenn du unsere Kunden fragen würdest, wer macht mehr Training in der Woche, der Corby oder der Thomas, würden wahrscheinlich fast alle sagen, ja, der Thomas, ganz klar. Und tatsächlich ist es so, dass du mehr trainierst wie ich. Also du hast mehr Trainingszeit pro Woche wie ich. Und die Thematik ist halt immer, Fitness ist halt was total Spezifisches. Und Training ist nicht Training. Es kommt immer darauf an, was ist dein Trainingsziel. Mein Trainingsziel ist wirklich der Erhalt meiner Muskulatur. Nicht mehr der Aufbau, sondern der Erhalt meiner Muskulatur. Und im Bereich meiner generellen allgemeinen Fitness, also auch meiner kardiovaskulären Fitness, meiner Fitness, die meine Gesundheit, mein Immunsystem unterstützt, da wirklich eine gute allgemeine Grundlage zu haben. Das ist mein Ziel. Der Schwerpunkt ist der Erhalt der Muskulatur plus eben all das andere, wobei natürlich Schwerpunkt Muskulatur ja schon viel zur Gesundheit auch beiträgt, also so ist es nicht. Und wenn ich es richtig interpretiere, ist halt dein Schwerpunkt deutlich kardiolastiger, weil da auch mehr Freude bei dir dahinter steckt und somit ist einfach die Zielsetzung eine ganz andere. Also nicht, definitiv, dass ich mich jetzt täusche, also ich glaube nicht, dass deine Zielsetzung ist, du möchtest gerne jetzt so einen Muskelaufbau betreiben, dass du so einen Arm hast wie ich, weil dafür wäre deine Trainingssteuerung vielleicht nicht ganz optimal.
Ach so, ja. Das wusste ich, nein. Ich bin nicht bereit, den Weg zu gehen.
Würde es dir gefallen?
Den Arm zu haben wie du? Ich glaube, Nein, ich glaube, dein Arm ist mir zu groß. Aha, so einen Arm hatte ich schon, der stand mir nicht, dann habe ich wieder Cardio gemacht.
Ich glaube, das war dein Bein, Corby.
Nein, also bei mir war tatsächlich, auch wenn es immer wieder leidig ist, dieses Thema Corona, ich habe früher viel Cardio gemacht, ich war viel laufen, ich habe auch mal auf dem Marathon trainiert, bin dann 2 Wochen davor krank geworden und habe meine Zeit nicht mehr geschafft, dann bin ich auch nicht den Marathon gelaufen. Dann kamen Kinder.
Hast du Themen mit deiner Selbstwirksamkeit?
Nein, ich hatte Themen mit meinem Immunsystem. Dann tatsächlich mit den Kindern deutlich weniger Cardio-Training auch gemacht und letztes Jahr im März, also 2020, wieder mit Cardio angefangen und war echt desolat beieinander von meiner Leistungsfähigkeit. Und für mich ist schon für mich ein Inbegriff, wie ich für mich die Fitness definiere, dass ich sage, ich kann ohne Probleme 10 Kilometer mit 6 Minuten auf 1 Kilometer laufen, sprich für 10 Kilometer eine Stunde brauchen, ohne danach zu sagen, jetzt brauche ich 3 Tage Regeneration. Also das ist für mich definitiv ein Ziel und das andere schon auch ein gewisser Muskelaufbau, allerdings nicht rein optisch gesehen, dass ich sage, oh, ich brauche jetzt dicke Beine, flache Bauch ist jetzt nicht die Muskulatur, sind wir bei Eat oder dann das breite Kreuz. Da geht es bei mir tatsächlich eher darum, ich weiß es, dass bei mir die Muskulatur ein Ticken mehr da sein könnte. Einfach für meinen Grundumsatz, dass es mir auch leichter fällt, in, sagen wir mal, weniger trainingsreichen Zeiten mein Gewicht zu halten und einfach gesund Richtung Alter zu gehen. Ich bin 40 geworden. Da habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht die Basis dafür schaffe, wann soll ich das machen, ja? Oder wie viel zeitlichen Aufwand muss ich dann später investieren, um dorthin zu kommen, was ich mir vorstelle?
War das mit dem 40er, war das das Ziel, weil du auf dein zukünftiges Leben geblickt hast, auf dein Alter, also im Sinne der Gesundheit oder schon auch im Sinne der, ich sage mal, ein bisschen auch eitlen Fitness?
Tatsächlich, Alter. Es war für mich mehr dieser Gedanke, was möchte ich machen, wenn mein Lebensabend kommt, vom Gedanken Sport. Zum Beispiel das Kitesurfen macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist auch gebunden, also je mehr ich wiege, umso größere Kites brauche ich, umso mehr Wind brauche ich. Und irgendwo ist da das Limit, wann ein Kite in der Luft bleibt, wann er mich über Wasser hält oder auf dem Brett eben hält. Das heißt, dafür brauche ich im Endeffekt einfach ein Gewichtsmanagement, dafür brauche ich einfach Ausdauer, dafür brauche ich Kraft, dafür brauche ich meinen Core. Und das ist etwas, wo ich sage, das möchte ich, ja, also ich möchte nicht beim Kiten sterben, aber ich möchte bis zum Schluss kiten können. Also mir macht das eben wahnsinnig viel Spaß und das ist für mich etwas, warum ich gesagt habe, ich muss jetzt für mich eine Benchmark schaffen oder eine Baseline, keine Benchmark, eine Baseline, die ich erhalten möchte. Und da fehlt mir definitiv noch die Muskulatur. Das möchte ich allerdings auf den Winter schieben, weil mir gerade eben das Ausdauertraining viel Spaß macht. Also bei mir wird es dann eher Richtung Winter gehen, wo ich eben nicht nur kleine Performance-Quickies mache im Sinne von einem Dreiersatz Push-Pull und Lower-Body, also drücken, ziehen, Unterkörper, sondern dann eher in unser Format Pure Strength. Also, das
Mehr
heißt, es ist nicht
Volumen,
so, dass
ne?
ich gar nicht weiß, was ich tue, sondern es geht ja eher darum, was. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich wieder findet in meinem Wunsch, doch die Muskulatur aufzubauen. Was empfehlen wir in der Basis? Was empfiehlst du?
Also erstmal, wenn ich eine Sache noch damit reinschmeißen darf, der Gedanke, jetzt bist du 40 geworden, und du hast ans Alter gedacht. Du hast ans Alter gedacht und es gibt da eine ganz, ganz interessante Studie. Und zwar, wir wissen ja alle, wir haben eine Lebenserwartung, die wird immer größer. Und auch perspektivisch, also wenn wir in die Glaskugel blicken, gehen die Experten davon aus, dass wir noch älter werden wie jetzt gerade. Und das ist ja eine Errungenschaft unserer Wohlstandsgesellschaft und der Schulmedizin, ne? Der Ernährungslage und so weiter.
Hygiene.
Hygiene, genau. Wir werden im Moment die Frauen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber die Frauen werden im Moment ca. 83 Jahre alt im Schnitt, die Männer werden knapp 79 Jahre alt im Schnitt. Bis im Jahr 2050, 2060 ist das pro Geschlecht nochmal 4, 5 Jahre mehr, so wie die Experten der Meinung sind. Und das Spannende ist, dass die WHO hat einen anderen Indikator, und zwar den Indikator der Healthy Lifespan. Die Healthy Lifespan, also die gesunde Lebensspanne, ist ja quasi das, was die WHO, also nicht gesund im Sinne der Gesundheitsoptimierung, es gibt das Salutogenese-Modell, ne, also dass du gesund und gesünder sein kannst, sondern die WHO definiert die Healthy Lifespan als Abwesenheit von chronischer degenerativer Erkrankung. Also sprich eine Krankheit, die, wenn du deinen Lifestyle nicht änderst, auch halt nicht mehr weggeht. Und die, sage ich wieder, Pandemie unserer Zeit, ist ja nicht Corona, sondern die Pandemie unserer heutigen Zeit sind die Stoffwechselerkrankungen, ja? Was wesentlich mehr Todesopfer fordert wie das nicht zu verharmlosende Virus. Also bitte nicht falsch verstehen, aber nur die Relation möchte ich gerne richtig eingenordet haben, weil wir haben jedes Jahr um die 400.000 Herzinfarkttote, also nur da die Zahl und die Angst, wo sollte an richtiger Stelle angebracht sein, ja? Ohne irgendwas, kein,
Keine
ne?
Verharmlosung, ja.
Ja,
Aber
genau.
auch nichts, das ist einfach zu abstrakt. Das ist ja eher, sagen wir mal, das Schleichende, was ich durch meine Lifestyle-Führung oder eine vielleicht nicht gesundheitsorientierte Lifestyle-Führung, da geht es ja noch nicht mal um Optimierung, wo ich da langsam eben hindrifte und dann irgendwann, oh ja, das metabolische Syndrom, Arteriosklerose, was auch immer.
Und diese Stoffwechselerkrankungen sind halt wirklich krass. Jetzt ist es eben so, dass diese Healthy Lifespan, also die Abwesenheit von Krankheit, die ist jetzt derzeit bei Männern und bei Frauen circa bei 64 Jahren verhaftet. Ja? Und da ist es eben so, wenn wir zurückgucken, Jahr ungefähr 2000, ja, Jahr 2000, also wir schauen ungefähr 20 Jahre zurück, da war es tatsächlich so, dass die Lebenserwartung bei den Männern und bei den Frauen noch circa 2 Jahre geringer war wie jetzt. 20 Jahre zurückblicken, noch ungefähr 2 Jahre weniger Lebenserwartung. Das heißt, die Lebensspanne ging jetzt 2 Jahre nach oben. Wir hatten aber eine Healthy Lifespan von 65 Jahren. Und jetzt haben wir eine Healthy Lifespan von 64 Jahren, werden aber 2 Jahre älter. Und das sind doch Kackjahre, die uns da geschenkt werden. Also es ist doch, auf die kann ich doch verzichten. Und das ist doch das, worum es ja wirklich geht. Also nicht, dass wir mit diesen präventiven Maßnahmen das Leben verlängern wollen, sondern wir wollen das gute Leben verlängern. Also ja, wir wollen doch nicht dem Leben mehr Zeit schenken, sondern der Zeit mehr Leben. Das ist ja die Idee dahinter. Ja? Ja. Denn allein wenn ich jetzt mir das noch vor Augen führe, ich bin auch 40 geworden, dürfen wir das?
Ja,
das
wir haben ja die anderthalb Meter, wir haben 1,5 Meter Armlänge.
Und du bist ja auch schon geimpft, gell?
Vierfach.
Was wollte ich jetzt sagen?
Dass du auch schon 40 bist.
Dass ich jetzt schon 40 bin, meine Güte.
Nein, das hast du sogar schon gesagt.
Ich habe es schon gesagt. Ich bin 40 geworden und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt davon ausgehe, der typische Mann wird knapp 79 Jahre, ich oder 78, gehe davon aus, da ich sehr gesund lebe, werde ich auf alle Fälle 80. Wenn ich jetzt hier ein Maßband habe mit 80 Zentimeter, ist ja die Hälfte schon mal weg. Und jetzt ist ja um die 25% derzeit unseres Lebens liegt außerhalb der Healthy Lifespan. 25%. Jetzt habe ich also noch 40 Jahre. Und wenn ich da die 25% gesamt, ist das quasi die Hälfte, die ich da nochmal wegschneide, dann bleiben quasi, wenn ich jetzt im Schnitt bin, noch 20 Jahre, wo ich gesund sein kann. Und dann bin ich geplagt von degenerativer Erkrankung. Dann habe ich noch 20 Kackjahre hinten raus. Ja, das ist doch scheiße. Und so müssen wir das doch denken. Und das war auch mit
deiner Grundüberlegung. Das ist auch mein Gedanke, ja. Genau. Wo ich eben sage, mit 60, 65, 67, wann auch immer ich dann mein Auskommen habe oder die Kinder für mich sorgen können, dass ich da eben nicht ja von einem Arzt zum anderen rennen möchte oder ähnliches oder mich um meinen Gesundheitszustand kümmere. Und das ist eben, wo ich sage, naja, Cardio funktioniert, Krafttraining darf ich noch mehr machen. Und ich denke, das ist in einem unserer Podcasts, wo es um die Minimum Effective Dose ging, hatten wir auch gesagt, naja, es braucht halt zumindest mal 1 bis 2 Movement Performance Packages, also 2 Krafttrainings die Woche, um eben die Muskulatur zu erhalten. Also es war ja die Minimum Effective Dose. Aber was schaffen oder wie schaffen wir es, Muskeln wirklich aufzubauen? Weil manche sagen, ja, ich brauche nur ein Gewicht anschauen und kriege ein breites Kreuz. Das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ja? Also ich schaue Gewichte an und dann kriege ich immer einen Grausen. Das ist so schwer. Nein, mir macht's ja auch Spaß, wenn ich mal in einem Prozess bin, des Krafttrainings, meine Fortschritte sehe, dann macht mir das auch Spaß. Wichtig, egal ob wir ins Krafttraining gehen oder mit der Bewegung anfangen, wichtig ist, dass die Technik einfach gut passt. Also dass wir verschleißfrei trainieren können, dass wir die großen Muskeln spüren. Und das ist eine unserer Regeln, die wir haben. Also erstmal die Rumpfanspannung, dass wir dann uns stabilisieren, dass wir eben weniger in der Rotation arbeiten, mehr in der Antirotation, während wir einfach in den großen Muskelgruppen auch uns rotieren dürfen, um dort Stabilität zu erzeugen in der Hüfte, in der Schulter und dadurch dann auch die großen Muskeln, also Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur, Po-Muskulatur, Beinmuskulatur, dass wir die dann eben erst effektiv trainieren können. Das war ein Thema über unseren Rückenschmerz-Podcast, wo ich gesagt habe, also dieses funktionelle Training, den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung zu rekrutieren, um dort dann eben auch einen gewissen Kraftinput oder einen Kraftaufbau-Input zu bekommen, um ja auch sich verschleißfrei bewegen zu können. Das ist ja mal die Basis, das ist das gesunde Leben. Das sind diese 2 Krafttrainingseinheiten, über die wir geredet haben. Dort eben funktionell zu arbeiten, um auch die Kraft zu haben. Nur Kraft ist ja das eine. Das andere ist ja dann Hypertrophie, vielleicht nochmal mehr Muskelmasse zu haben. Weil es ist ja nicht so, dass ich sage, jemand, der jetzt noch nicht so optisch viel Muskulatur hat, dass der dann zu wenig Kraft direkt hat. Sondern meistens hat er nur zu wenig Rekrutierungsfähigkeit der einzelnen Muskelfasern. Die funktionieren eben nicht. Ja. Das ist ja der erste Step, dass wir sagen, wir müssen den Muskel funktionierend machen, indem wir ihn gezielt ansteuern, dass wir ihn eben mit unserer Software, mit unserem Gehirn, den Muskel auch gezielt in der Bewegung rekrutieren, also ansteuern können. Und das ist ja die Basis, die wir brauchen. Und dann können wir eben erst über das Krafttraining nachdenken, wo dann die Intensitäten auch kommen.
Ja und nein, denn es ist ja so, dass ja nicht alle Menschen, ich sage jetzt mal, funktionell trainieren. Was ist, ich schmeiß das nur mal rein, im Fitnesscenter der typische Geräte Milon Circle. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine riesen Bewegungskompetenz, um den machen zu können. Natürlich schadet es mir nicht, wenn ich meinen Oberarmkopf zentrieren kann im Schultergelenk, das ist ganz klar. Aber ich brauche weniger Bewegungskompetenz wie im funktionellen Training.
Das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Weil ich glaube, also für mich ist dann auch das funktionelle Training im Gerät hat für mich die gleiche Anforderung wie jetzt, oder klar, es ist weniger Anforderung an die Kontrolle meines gesamten Körpers. Also ob ich jetzt eine Brustpresse mache in einem Gerät, dann brauche ich definitiv weniger Bewegungskompetenz, was jetzt meine rumstabilisierende Muskulatur ist.
Der was Kaffee, ist in deinem Drink
drin? Ich weiß nicht, das ist eine neue Kaffeemaschine. Ich brauche weniger rumstabilisierende Muskulatur. Ich brauche trotzdem, was die Prime Mover, also die großen Muskeln angeht, mindestens die gleiche Kompetenz. Ich muss meine Schulter zentrieren können, ich muss die Schulter weghaben von den Ohren und ich muss aus der Brustmuskulatur drücken können. Weil wenn ich im Gerät sitze, die Schultern bei den Ohren und drücke, ja klar, bekomme ich dann, du willst wahrscheinlich auf die Time Under Tension raus, dass ich eben Spannung in der Muskulatur irgendwo habe, ja, dann erzeuge ich auch Hypertrophie. Das ist aber für mich nicht die Hypertrophie, die ich für mich haben möchte, weil es mir nicht nur um das reine Optische geht, so nach dem Motto, ah, oh, schöner großer Brustmuskel und ein dicker Nacken dann im Endeffekt, sondern ich möchte ja die Muskulatur so haben, dass ich dann verschleißfrei bin. Ich glaube, wenn du die Bewegungskompetenz auch in einem Gerät nicht hast, dass du dann nicht unbedingt gesundheitsorientiert oder dann leistungsorientiert, verschleißfrei trainierst.
Das kann gut sein, ja. Ich glaube, wie gesagt, wie du schon sagst, also die Kontrolle über den ganzen Körper, die ist ein bisschen weniger. Aber ja, da sind wir wieder bei diesen Prime-Movern, da komme ich dann auch gleich nochmal drauf. Das ist natürlich wichtig, da eine gute Kontrolle zu haben. Also dass ich wirklich, wenn ich jetzt in der Brustpresse drin setze, dass ich nicht nur meinen Trizeps spüre und meinen Nacken, ja, sondern wirklich da, wo es halt ankommen soll.
Entschuldigung, das ist aber eine kleine Anekdote, aber das ist gang und gäbe in meiner früheren Laufzeit eben mehr noch nicht im Personal Training, sondern auf der Fläche hatte ich einen Bekannten, der hat gesagt, der hat sich den Trainingsplan eben selber geschrieben und ich weiß nicht, ob er das schon mal erzählt hat, mir kommt es gerade bekannt vor, der hat dann auch bei jeder Übung stand Schulter, Schulter, Schulter da und ich habe gefragt, wieso steht da Schulter, also auch bei der Brustpresse oder beim Latzug oder quasi egal, also außer bei der Beinpresse, aber er hat gesagt, ja, ich spüre die Schulter. Und das ist eben für mich so dieses Zeichen, ja, wenn ich es nicht da spüre, wo es hinkommen soll, dann trainiere ich höchstwahrscheinlich so einen Ticken am Ziel vorbei.
Wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich früher, als ich angefangen habe mit dem Krafttraining für mich selber, das war mit 17, und da hatte ich dann so richtige Oldschool-Bodybuilder, die mir so ein bisschen geholfen haben. Und bei mir, ich hatte immer Themen, also ich hatte schon immer dicke Arme, relativ schnell nach Beginn des Krafttrainings, aber was ich eben nie aufgebaut habe am Anfang, war ein Latt, also so eine V-Form. Und da hieß es dann immer von den Oldschool-Bodybuildern, ja, da hast du eine schlechte Veranlagung. Also da hast du einfach, für den Latt hast du eine schlechte Veranlagung. Und das ist natürlich ein völliger Schmarrn, weil du ja nur eine DNA im Körper hast. Ich habe ja keine andere DNA im Rücken wie in der Wade, ja. Ich habe einfach nur schlecht angesteuert. Ich habe den Lattzug aus dem Bizeps rausgezogen und aus den Schultern, aber halt nicht aus dem Latt. Und das hat mit Veranlagung nichts zu tun. Ich habe einfach schlecht angesteuert, schlecht
rekrutiert. Bewegungskompetenz.
Bewegungskompetenz, ja. Und wenn wir wieder zurückkommen zu dieser Minimum Effective Dose, also was braucht es wirklich für den Muskelaufbau? Das ist völlig individuell, denn ich brauche eine andere Minimum Effective Dose, damit ich meine Muskelmasse, die ich bereits habe, erhalte. Deswegen lohnt es sich, diesen Podcast auch visuell sich anzuschauen. Dann seht ihr nämlich, welche brachiale Muskulatur.
Und was für ein Lauf ich bin.
Nein, Schmarrn. Ihr könnt es euch denken.
Faden verloren, ne?
Nein, Minimum Effective Dose. Also ich brauche eine andere Minimum Effective Dose. Und zwar brauche ich wirklich drei große, in unserem Kontext oder in unserem Konzept, drei große Pure Strength Trainingseinheiten pro Woche, damit ich das halte. Und erst bei 4, uns wirklich kontinuierlich mal über 3-4 Monate hinweg, 4 pro Woche, würde ich noch leicht aufbauen. Aber richtig intensiv, das ist vom Volumen, vom Trainingsvolumen ist das pro Bewegungsrichtung. Also wir sprechen von Bewegungsrichtungen, wir reden ja nicht mehr so gerne in diesen Oldschool Bodybuilding denken, jetzt machen wir Brust, jetzt machen wir Schulter, jetzt machen wir Lat. Ist nicht falsch, so zu denken. Ja.
Ist halt Bodybuilding.
Ist halt Bodybuilding. Wir denken eher ja in Bewegungsdimensionen. Im Endeffekt kommt es ja aufs Gleiche raus, wenn wir bei den Komplexübungen bleiben. Also Bewegungsdimensionen sind, wir haben einen Push horizontal. Das heißt, das ist eher das, was früher als Brusttraining gegolten hat. Das heißt, ungefähr in einem 90-Grad-Winkel vom Rumpf drücke ich was nach vorne weg. Ja,
klassische Liegestütze zum Beispiel.
Liegestütz oder auch Bankdrücken.
Genau.
Das ist der, oder auch die Brustpresse, obwohl ich ja da das Gewicht nicht nach oben drücke, sondern es geht immer um die Relation.
Vom Körper weg.
Genau, vom Körper weg. Das ist das eine. Dann haben wir den Push vertikal. Das ist, ich drücke entlang der Körperlängsachse. Also was wirklich über Kopf nach oben. Das ist der Push vertikal. Das ist das, was man früher als Schulter-Delta-Training bezeichnet haben.
Schulterdrücken.
Schulterdrücken, genau. Das nächste ist dann der Pull, also das Ziehen. Das geht auch wieder horizontal und auch wieder vertikal. Da haben wir schon 4 Bewegungsdimensionen.
Also zur Erklärung auch für alle, die sich nichts drunter vorstellen können, Ruderzug und Klimmzug oder Latzug.
Genau, also Ruderzug wäre der horizontale, genau. Und der Klimmzug ist dann das vertikale Überkopf. Im Unterkörper gibt es dann das sogenannte Hüftdominante. Da haben wir letztlich 2 Bewegungsmuster, die da drin sind in dem Hüftdominanten. Das eine, das nennen wir der Hip Hinge. Das könnte jetzt eine Kreuzhebebewegung sein auf beiden Beinen oder wenn ich es auf einem Bein mache, da spricht man vom unilateralen Training, dann ist es die Standwaage. Das ist das eine, ist das Hüftdominante im Unterkörper und dann das Kniedominante. Ach, entschuldige, das Hüftdominante, da kommt ja noch was dazu. Also es wäre das Kreuzheben auf beiden Beinen, die Standwaage auf einem Bein oder sogar der Ausfallschritt, den wir dazu noch mit dazu zählen. Ja? So, und dann das Letzte ist das Kniedominante, das sind dann Kniebeugen in allen möglichen Variationen.
Für alle, die fachlich sich mit dem Lunge auseinandergesetzt haben, wir machen den Lunge tatsächlich den Ausfallschritt etwas anders. Also wir machen nicht 90-90, wo wir sagen, der Unterschenkel steht senkrecht im Boden, sondern eher angenähert an den
Split-Squat. Knievorschub, genau. Also wir brauchen Sprunggelenksmobi, Knievorschub, Vorlage, Oberkörper. Warum?
Dass ich meinen Prime Mover, den Po, auch ansteuern kann, weil ansonsten bin ich definitiv auch beim Lunge eher oberschenkeldominant. Und ich nehme beim Ausfallschritt sonst habe ich relativ viel Gewicht auf dem hinteren Bein, erzeugt viel Spannung hinter der Kniescheibe beim hinteren Bein, was in meiner Welt auch wieder eher knieverschleißend ist und nicht fördernd für die großen Muskeln.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Also das sind diese Bewegungsdimensionen, da möchte ich noch dazu kommen. Das sind diese 6 Bewegungsdimensionen, wenn wir den Plank, können wir noch dazu, aber es ist kein Muss, ja, den Unterarm stützt.
Ist die Basis. Ist aber die Basis. Ohne den stabilen Rumpf schaffen wir es definitiv nicht, die Gewichte, die erforderlich sind, um eben Muskelaufbau zu betreiben, zu bewegen, weil die Kraft verpufft. Wir können unsere Schultern nicht mehr stabilisieren. Das sehen wir einfach. Deswegen ist dieses Grundtraining, also wir bezeichnen das als Movement, also diese Basisbewegungsmuster bis zu 15 Mal mit bestimmten Intensitäten, also 15 Liegestützen zum Beispiel auf den Knien oder normal in einer technisch einwandfreien Form durchzuführen. Also ohne, dass die Schulterblätter abhauen, dass die Schultern zu den Ohren gehen, dass die Schultern wegstehen wie so Engelsflügel, weil ich den Serratus, also einen Muskel seitlich an den Rippen nicht ansteuert, das Schulterblatt eben nach vorne zieht beim Drücken. Also das ist eben notwendig, diese Bewegungskompetenz zu haben, um dann eben auch aufladen zu können.
Genau, und ich muss sagen, ich mache relativ wenig Planking im Hauptteil. Ich integriere es ins Warm-up. Und ansonsten glaube ich von mir sagen zu können, dass ich so eine Beckenkontrolle habe, so eine Kontrolle meines Rippenbogens, also von meinem Core mit der Atmung, dass ich eine Core-Übung in jeder einzelnen großen Übung, also wie eine Kniebeuge, wie ein Push, schon mit drinnen habe. Ja?
Weil du aber auch eher funktionell trainierst und nicht unbedingt an einem Gerät. Ich denke, dass du am Gerät weniger Core-Ansteuer oder Core-Integration hättest und dadurch müsstest du es isoliert nochmal dazu trainieren.
Definitiv. Also ich trainiere nur in großen Bewegungsmustern und das eben frei mit Zusatzgewichten, mit Kurzhanteln, Kettlebells, auch mal die Langhantel, Gummibändern. Ich arbeite mit Seilzügen. Ich arbeite derzeit nicht mit geführten Maschinen und habe es auch wirklich schon länger nicht gemacht. Wobei ich auch das auch an der Stelle sagen mag, es ist nicht schlecht. Also ich bin überhaupt nicht gegen maschinengestütztes Training. Ich finde zum Beispiel sowas wie ein Meal & Circle super. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext stehe ich gerade. Was ist das Ziel und was ist auch der Rahmen, den ich mir leisten kann an Betreuung und so weiter und so fort. Also das sind so die Themen. Nochmal zu meiner Minimum Effective Dose. Ich brauche diese 6 Bewegungsdimensionen. Ich brauche in jeder dieser 6 Bewegungsdimensionen, ich persönlich, circa 8 bis 10 trainingsrelevante Sätze pro Woche, damit ich meine Muskulatur erhalte. Und wenn ich mehr machen möchte, brauche ich entweder Intensitätstechniken oder ich muss mehr Volumen machen. Das sind letztlich die
4. Einheit, von der du gesprochen hast.
Das ist dann die 4. Einheit, ja.
Oder wirklich durchs Training quälen mit negativen Wiederholungen.
Techniken, Teilwiederholungen, also Partial Reps, was sehr, sehr gut funktioniert. Es funktionieren Reduktionssätze sehr gut. Es funktioniert bei mir Nachermüdung sehr gut. Also sprich, ich arbeite dann nicht nur in diesen großen Komplexübungen. Das ist nämlich der 2. Punkt, den ich auch jedem nur empfehlen kann. Trainier diese 6 Bewegungsdimensionen, also Push horizontal, Push vertikal, Pull horizontal, Pull vertikal, hüftdominante Unterkörperübungen, kniedominante Unterkörperübungen und mach keine Isolationen am Anfang. Lange, lange Zeit. Also eine Isolation wäre, ich mache für die Schulter Seitheben. Eine Isolation wäre, ich mache Fliegende für die Brust. Ich mache Hip Thrusts, also schweres Bridging, also eine schwere Glute Bridge für den Hintern. Das wären alles Prime Mover Isolationen. Dann gibt es ja auch noch nicht Prime Mover Isolationen, also Secondary Mover Isolationen, das wäre der Bizeps Curl. Das ist erstens nicht schlecht, ja. Nur es ist halt die Frage,
brauche ich's
und ist das angemessen für mein Trainingsvolumen? Also wenn ich 2-mal die Woche Krafttraining mache, dann brauche ich keine Isolation. Da vertue ich ja nur Zeit. Das ist nicht effizient und nicht effektiv. Also von dem her kann ich eben nur empfehlen, mach Grundübungen, die klassischen, die ich eben angesprochen habe. Man spricht hier wirklich von Grundübungen oder Komplexübungen und nicht von Isolationsübungen. Wenn ich aber mehr Volumen dann draufpacke, auch für mich, weil ich sage, jetzt möchte ich eine Phase nochmal angreifen, das hatte ich auch letzten Winter ja gemacht, da habe ich 4-mal die Woche trainiert. Und da habe ich tatsächlich sehr viele Nachermüdungen mit eingebaut. Das heißt, jetzt mal als Beispiel, ich habe eben nach Schulterdrücken, was ja ein Push vertikal ist, habe ich noch Seitheben mit rangebracht. Ja? Und das ist die isolierte Nachermüdung. Die Nachermüdung funktioniert bei mir und meiner Auffassung nach bei den meisten Menschen auch deutlich besser wie eine Vorermüdung. Es gibt ja auch das trainingswissenschaftliche Prinzip der Vorermüdung. Ich mache quasi erst die Isolation, dann die Komplexübung, finde ich nicht so geil. Also ich würde es eher andersrum machen.
Die Vorermüdung machen wir auch, allerdings in einem anderen Kontext. Wir machen die Ansteuerung vorne weg, ja, für die Prime Mover allerdings, genau, nur. Genau. Dass wir sagen, wir schaffen eine sensorische Verbindung. Das ist das, was ich auch eben über diese Bewegungsqualität, Bewegungsausführung, schauen wir mal, ob der Satz noch grammatikalisch richtig wird er nicht. Also das, was ich vorher meinte, also wir machen diese Ansteuerung, damit wir später den Muskel gut in diese komplexe Bewegung integrieren können. Genau. Beckenheben für den Hintern, Rumpfansteuerung, Choransteuerung für den Plank, um das Ganze zum Beispiel in der Liegestütze dann eben technisch gut auszuführen.
Genau, also da geht es wirklich um diese Vorinnervierung der Strukturen, die erfahrungsgemäß nicht so gut ad hoc funktionieren in der Gesamtbewegung, ja, bei den Leuten. Das ist ein didaktischer Weg, für den wir uns bei R1 entschieden haben, der für uns auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Für andere funktioniert das vielleicht sehr gut, direkt durch ein gutes Cueing in die Bewegung reinzugehen und braucht es keine Voraktivierung. Ich halte das für total super. Also ich mache das für mich auch. Und für mich, es fühlt sich einfach großartig. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie da eine Viertelstunde, 20 Minuten in diesen Aktivierungen drin hänge. Also da meinen wir wirklich einen Satz, kurz, knackig, fertig.
Einmal kurz Hallo Wach.
Genau, Hallo Wach, das ist wie den Motor anschmeißen. Ne?
Du hast gerade eben gesagt, Intensitätstechniken gegen Volumentechniken. Intensitätstechniken sind eben zentrales Nervensystem belastender.
Ja, also darf ich noch, Corby, eine Sache noch bitte zu dieser Minimum Effective Dose. Denn das ist jetzt für mich die Minimum Effective Dose und ohne jetzt dir, Corby, bitte zu nahe treten zu wollen, ist ich glaube, Abstand diese halten. Minimum Effective Dose für mich, das wäre jetzt für dich zu das viel. Brachiale Hypertrophie-Konzept. Also ich glaube, es wäre nicht zu viel, aber diese 8 bis 10 trainingsrelevanten Sätze für dich, da würdest du Muskeln aufbauen. Und jeder andere Kunde auch.
Ja. Ja, bin ich mir ganz sicher.
Ja, also von dem her, das ist sehr individuell. Jetzt wirklich pauschal gesagt, wenn jemand schon Bewegungskompetenz hat, viel Movement-Based Training gemacht hat, dann kann ich wirklich nur Pi mal Daumen sagen, ich denke, dass diese 8 bis 10 trainingsrelevanten Sätze, Krafttrainingssätze pro Bewegungsdimension, das ist ungefähr so eine Zielvorgabe pro Woche, die sein darf, um wirklich Hypertrophie zu erzielen.
Und trotzdem, wir kommen dann de facto mindestens auf 3 bis 4 Trainingseinheiten die Woche.
Ja, ja, klar.
Das sind eben nicht 20 Minuten die Woche. Nein, also wir müssen sagen, so ein Training, das kann durchaus nur 20 Minuten, 25 Minuten dauern. Also der Performance-Teil.
Ja, sind schon eher, also um das Volumen hinzubekommen, sind es 3 Einheiten, 40 Minuten Hauptteil.
40 Minuten Hauptteil. Wenn du jetzt zu Push horizontal, also ich muss ja 2-mal die Woche Brust drücken, ich muss 2-mal die Woche Schulter drücken, ich muss 2-mal die Woche Ruderzug machen und das Ganze jeweils mit 4 Sätzen, damit ich eben auf das Volumen
komme. Wärst du bei 4 Trainingseinheiten. Bei mir ist es tatsächlich anders. Ich habe halt sehr kräftige Haxen. Ja, das liegt auch durch meine Fußballerkarriere und ich mache tatsächlich ja auch doch ziemlich viel Cardio-Training. Ich fahre viel Fahrrad, ich jogge auch hin und wieder und ich gehe halt wirklich auch sehr stramm, sehr viel und es geht ja alles auf die Beine. Und somit ist es bei mir tatsächlich so, dass ich 3 Trainingseinheiten habe. Mein Tag 1, wenn ich es mal kurz von mir sage, ist der horizontale Tag im Oberkörper und der hüftdominante Tag im Unterkörper, also mein Tag 1, schaut so aus, dass ich erst ein Oberkörper-Package mir zusammenbaue. Ich mache übrigens nie Single-Sets, also quasi das, was im Studio der Klassiker ist.
Ein Satz, 2 Minuten Pause, nochmal ein Satz und du machst Supersätze.
Genau, sozusagen. Ich mache Supersätze oder sogar, es ist wie ein kleiner Zirkel. Und so trainiere ich ausschließlich. Das bedeutet, ich mache beispielsweise am Tag 1, mache ich den Oberkörper-Package, mache ich komplett unilateral. Das bedeutet, ich trainiere auch jede Seite einzeln, was natürlich schon mehr Aufwand beinhaltet. Also in dem Moment, wenn ich sage, mir geht's wirklich um Hypertrophie, ich will das aber so zeiteffizient wie möglich machen, empfehle ich auch den Kunden, alles bilateral zu trainieren, weil es einfach viel schneller geht. Weil ich brauche natürlich jetzt, wenn ich push horizontal, also es ist bei mir, ist das Bankdrücken mit der Kurzhantel links, habe ich natürlich viel Antirotation, da habe ich wieder mein Core-Training. Aber wenn ich natürlich bilateral trainiere, muss ich nur einen Satz trainieren und hier brauche ich einmal links, einmal rechts, also brauche schon 2 Sätze, brauche die doppelte Zeit. Das ist also mein Package, Oberkörper-Package. Ich mache Bankdrücken links, Bankdrücken rechts, vorgebeugtes Kurzhantelrudern links, vorgebeugtes Kurzhantelrudern also rechts. Also
auch unilateral.
Alles unilateral, das ist quasi ein 4er-Package, weil es sind ja 4 Sätze. Und das mache ich vom Volumen 4 Runden lang. Ja, und dann bin ich schon bei 16 Trainingssätzen Oberkörper. Ja, dann kommt im selben Training mein Lower Body Package und das ist hüftdominant. Das ist meistens ist das ein Ausfallschritt, ein aufgeladener, also meistens mit 2 Kurzhanteln. Ich mache einen Step Back Lunge, also ein Ausfallschritt mit einem Schritt zurück. Immer nur die eine Seite. Das ist der eine Satz mit 2 Kurzhanteln im hängenden Griff. Das mache ich als einen Satz, dann habe ich den zweiten Satz, das mache ich dann mit der anderen Seite und tatsächlich als dritten Satz, es ist ein Dreier-Package, baue ich eine Isolationsübung ein für die hintere Kette, also entweder für die Ischios, das ist dann eine Übung wie...
Ischios sind die Beinbeuger.
Die Beinbeuger, das ist dann zum Beispiel was, wo ich sage, ich mache einen Leg Curl, also eine Beinbeugebewegung, das kann ich mit Slideboard machen, das kann ich mit dem TRX machen. Es geht die sogenannte Nordic Hamstring Übung, schwer zu erklären.
Ja, googeln, einfach mal googeln. Auf die Knie, einer hält eure Fersen fest.
Oder ich klemme sie halt, ich trainiere alleine meistens, klemme sie ein.
Geht mit der Nase zum Boden und müsst wieder nach oben kommen.
Viel Spaß. Ja, genau. oder ich mache tatsächlich schwere Hip Thrusts, also dieses Beckenheben schwer für den Hintern.
Und das, aber weil du es gerade schon gesagt hast, klar, kommst du dann mindestens auf diese 40 Minuten, wenn du statt unilateralen, also einarmige Übungen machst, nur beidarmigen machst, könntest du es eben komprimieren.
Also ich könnte jetzt bei dem hüftdominanten Lower Body Tag sagen, ich mache Kreuzheben.
Ja.
Kreuzheben und dann mache ich dazu noch, vielleicht könnte Lunchwalks noch dazu machen. Kreuzheben, bilateral, Lunchwalks, dann habe ich nur ein Zweier-Package.
Genau, ja? Oberkörper könntest du
beidarmig
drücken, beidarmig
ziehen. Habe ich ein Zweier-Package, reduziere ich das Trainingsvolumen.
Dann würdest du deine Training, ja, das ist für mich die Frage, wenn du sagst, du brauchst ja pro Bewegungsrichtung deine Sätze, wenn du sagst, links ziehen, rechts ziehen, ist das dann sind das mehr Sätze für diesen Pull?
Ja.
Weil keine Ahnung, dann 4 Sätze, 12 Wiederholungen immer zum Beispiel, sind ja 48, rechts 48. Das heißt, zusammen sind es ja nicht 96, sondern es sind rechts 48, links 48. Genau. Also, wenn ich beidarmig ziehe, habe ich ja auch 48. Ich habe auch für beide Seiten.
Absolut. Und da sind wir, ist schön, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt ja unterschiedliche Signalwege, wie Hypertrophie erreicht wird. Und das eine ist eben dieser mechanische Muskelreiz. Und der ist nicht mehr, wenn ich einarmig trainiere, wie wenn ich beidarmig trainiere. Weil, wie du schon sagst, es ist links so viel und es ist rechts so viel. Und wenn ich mit beiden Armen gleichzeitig ziehe, ist es deswegen nicht weniger und nicht mehr. Jetzt ist aber das nicht der einzige Signalweg, sondern es gibt auch einen ganz wichtigen Signalweg, der metabolische Stress, der Stoffwechselstress. Und ich kreiere natürlich über das Mehr an Trainingsvolumen auch ganz andere Metabolite. Also wir sprechen
aber da systemisch. Vor allem
systemisch, nicht isoliert, sondern im gesamten System. Also allen voran ist es eine hormonelle andere Lage. Und wir sprechen von den sogenannten Myokinen. Also ohne da zu stark jetzt reinzugehen, aber die Myokine spielen eine ganz, ganz große Rolle, auch bei diesen Stoffwechsellagen, auch für den Hypertrophiereiz. Ja. Und da kreiere ich natürlich eine ganz andere Ausgangslage durch das Mehr an Volumen. Aber auch wieder spannend, wenn ich nicht auf meine Regeneration achte, kann es sein, dass es mich sogar überballert. Also dass es vielleicht besser ist, ich mache weniger Volumen. Ist wieder individuell, müssen wir uns den Menschen anschauen, den Kontext seines Lebens anschauen. Ja? Also von dem her ist es so, dass ich dann dieses Lower Body Package, ist ja ein Dreier-Package, tatsächlich 3 bis 4 Runden mache. Das heißt, ich habe nochmal 9 oder 12 Trainingssätze, meistens 12. Und somit ist dieses Training mit 28 Trainingssätzen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, am absolut oberen Anschlag, was ich jedem Menschen empfehlen würde. Also 28 trainingsrelevante Sätze in einer Trainingseinheit, das ist schon echt viel.
Und zwar für das System, das ist echt
fürs System,
anstrengend. 40 Minuten Vollgas.
Das ist mein Day One. Mein Day Two.
Bist du natürlich fortgeschritten. Also es also hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kombiniere zum Beispiel für mich sehr gerne, dass ich sage zum Beispiel, drücken mache ich bilateral, ziehen mache ich unilateral, also zum Beispiel Liegestütze und einarmiges Rudern, wo ich sage, und am Tag 2 würde ich es zum Beispiel umdrehen. Ja. Das ist so, wie ich es für mich programme und mache dann Lower Body unter Körper, also es ist einen Tag Kreuzheben, einen Tag Ausfallschritte, einen Tag die Knie beugen.
Ja.
Mache aber auch maximal 3 Trainingssätze. Ich schaue, dass ich das bei mir in einer halben Stunde eben durchführe. Ich habe gerade das Problem, bei mir passt gerade Montag, Dienstag, Mittwoch das Krafttraining ganz gut da rein und mache dann Donnerstag bis Sonntag eher meine Cardio-Teile. Das ist dann für mich so von der Vision, wo ich hin möchte, dass ich dann eher Montag, Dienstag und vielleicht dann Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Samstag dann mein Krafttraining durchziehe.
Super, ja. Nur kurz, vertikaler Tag ähnlich, nur eben dann mit Knie dominant. Und der dritte Tag bei mir ist, weil ich eben wirklich so diese strammen Haxen habe und wirklich auch viel Cardio-Training mache, auch viel Sprints tatsächlich, was ja auch wirklich die FT-Phase, also eine Rekrutierung für diese relevanten Muskelfasern auch beinhaltet.
Die Schnellzuckenden, das sind die auch mit 30 dann abnehmen, die einem jedem einfach helfen, den schnellen Schritt zu machen, wenn er stolpert.
Ja,
also fürs Alter halt einfach auch wirklich wichtig. Ja.
Genau. Und somit ist der dritte Tag tatsächlich bei mir nur Upper Body. Und zwar mache ich da ein Paket Upper Body horizontal Push-Pull und dann mache ich ein Paket vertikal Push-Pull in einer Trainingseinheit. Das sind momentan meine 3 Trainingstage. Ich bin immer über 20 trainingsrelevante Sätze pro Training und somit komme ich in den relevanten Bewegungsdimensionen auf diese 8 bis 10 Sätze. Bei den Beinen, wenn ich es hüftdominant, kniedominant unterteile, komme ich nicht hin. Das ist aber auch eine persönliche Entscheidung, brauche ich auch nicht, weil einfach so viel, also ich untertreibe ja nicht, du siehst, dass so viel Masse da ist, und ansonsten würde ich in keine Hosen mehr reinpassen. Ja? Also von dem her.
Aber am Arsch, weil du ja eine gute Ansteuerung hast, oder? Popo.
Also von dem her, so ist das, wie ich trainiere. Und es braucht, was wir, glaube ich, daraus lernen, braucht es einfach ein gewisses Volumen. Also dieses Volumen ist wirklich entscheidend für die Hypertrophie. Viele glauben, und das ist auch so ein Trend der letzten Jahre, den ich sehe, dass es irgendwie immer um diese externe Last, also gerade bei den Fitness-Freaks, viel um die externe Last geht, gerade bei den Grundübungen. Was beugst du, was hebst du, was stößt du und so weiter. Okay, also
Du hast es auch, du hast es auch gehört.
ich mag die Art, wie du denkst. ja, was beugst du, was hin?
Aber das ist
Und
schlussendlich, es geht nicht um das Gewicht, weil ein Gewicht ist einfach wieder individuell. Also individuell. Es geht darum,
ja.
welches Gewicht brauchst du, um dein Training durchführen zu können. Es macht keinen Sinn, irgendwelchen Gewichten hinterher zu streben,
Nee.
sondern ich wähle das Gewicht, das ich über meine Zielwiederholungszahl eben sauber bewegen kann bis zur technischen Ermüdung, bis ich den technischen Fehler
Genau.
mache. Und wenn es bei jemandem eine Liegestütze ist und jemand anders dann Liegestützen braucht und dann dürfen noch zwei Kinder auf den Schultern sitzen, dann ist es schön für ihn, aber oder ein
Genau.
Nachteil, er braucht halt immer die zwei Kinder.
Und du musst halt wirklich auch sagen, dass dieser externe Load, der wird wirklich total überbewertet. Wenn es wirklich um Hypertrophie, also Muskelaufbau geht, wenn es jetzt darum geht, ich will wirklich kräftig werden, dann brauche ich natürlich diesen externen Load, also diese Lasterhöhung. Aber ansonsten ist das wirklich echt ein untergeordnetes Normativ. Es gibt die spannende, also in der Fachsprache, wir sprechen immer von der Intensity und von der Intensiveness. Und die Intensity ist dieser externe Load und die Intensiveness ist der Grad der Ausbelastung. Und der ist viel wichtiger. Dieser Grad der Ausbelastung, wie nah komme ich an dieses technische Versagen ran? Und das kann ich eben über verschiedene Techniken auch nochmal erhöhen, diesen Stress, den ich da in meinem System kreiere. Und dann brauche ich gar nicht so viel externen Load. Also
Du redest von der Kadenz, von der
zum
Bewegungsgeschwindigkeit zum Beispiel, oder?
Beispiel. Also mein Training auch ist eher im Sinne, ich bin 40. Und ich möchte halt einfach auch ein intensives Krafttraining machen können, bis ich wirklich bis ans Ende meiner Tage komme. Und ganz viele Trainingsmethoden erscheinen mir halt immer irgendwie so für Teenager und Anfang 20-Jährige und die zerschießen sich dann so, dass die einfach so kaputt in ihren Gelenken sind. Also das wirst du nicht dauerhaft dein Leben lang machen können. Ich trainiere zum Beispiel wahnsinnig gerne im Krafttraining diese negative Phase der Bewegung, also die Exzentrik, meistens sogar 5 Sekunden. Also meine Kadenz ist 5, 1, 1. Das heißt, ich mache 5 Sekunden negativ, dann halte ich eine Sekunde und dann zügig wieder in die positive Bewegung. Also Bankdrücken wäre zum Beispiel, ich lasse 5 Sekunden ab, halte eine Sekunde, aber nicht, dass die Langhantel auf meiner Brust aufliegt, sondern halt aktiv. Außerdem mache ich das sowieso mehr mit Kurzhanteln. Und drück dann wieder zügig nach oben, aber kontrolliert natürlich. Somit habe ich 7 Sekunden pro Wiederholung. Wenn ich da auf 7, 8 Wiederholungen komme, ist halt auch die Belastungszeit, die sogenannte Time under Tension, schon relativ ordentlich. Und das kreiert dann wieder diesen metabolischen Stress, den ich halt brauche. Und wenn ich jetzt ins Fitnessstudio schaue und dann macht einer sein klassisches Dreisatz-8-Wiederholungstraining, das ist halt einfach Kacke. Ich meine, der trainiert in einer Geschwindigkeit, da ist der Trainingssatz nach 20 Sekunden vorbei. Da habe ich halt diesen metabolischen Stress gar nicht. Und dann glaubt derjenige auch noch nur, weil er jetzt da modsmäßig auflädt, da wächst irgendwas und da wächst halt gar nichts. Also der bleibt halt einfach ein kleiner Lauch. Ja.
Aber ich trainiere nicht so.
Nein,
Aber
also
ne, ich finde das
das
sehr
ist es,
spannend und
ja.
da müssen wir trotzdem dann unterscheiden, in welchem Level oder in welchem Bereich befindet sich ein jeder dann im Trainieren, weil diese Intensität werde ich als Beginner nicht stemmen können, weil ich einfach diese Bewegungserfahrung nicht habe, auch tatsächlich die Kraft noch nicht. Also ich weiß, wenn ich keine Ahnung, wenn ich es gerade mal irgendwie schaffe, 15 Liegestütze zu machen und die, sage ich mal, mit 1, 1, 1 durchziehe, also eine Sekunde nach unten, eine Sekunde halten, eine Sekunde wieder hoch, mit stabilen Core, mit stabilen Schulterblättern. Und dann sage ich auf einmal, naja, wir erhöhen jetzt die Zeit, wir machen jetzt nicht das Ganze in 3 Sekunden, sondern in 7 Sekunden. Dann kommen auf einmal nur noch 8 Liegestützen dabei raus. Oder 5 oder 2.
Was ganz interessant ist, wir hatten ja lange Zeit, wir denken ja eher in Formaten bei uns und wir haben ja dieses Einstiegsformat, wo wir sagen, es ist ja das Best-of aller Fitnesskomponenten. Wir nennen das das True Workout Foundation. Und wir haben dann dieses richtige Krafttraining, das Pure Strength, ja immer in den Advanced-Bereich geschoben. Und jetzt haben wir uns ja seit relativ kurzem dazu entschlossen, auch für Beginner ein Pure Strength Format zu kreieren und zu designen. Und gerade da ist ja die Kadenz auch sehr langsam mit dem Ziel, auch gerade wenn einer noch nicht so
Stabil
seine
ist.
Bewegungen beherrscht, bewegungskompetent ist, dass der auch einen überschwelligen Trainingsreiz bekommt. Weil dann sind die Kniebeugen halt nur noch auf den Knien und trotzdem bekommt der diesen muskulären Overload, dass sich da was tut.
Die Liegestützen.
Liegestützen, ja. Ja, genau. Liegestütz
auf den Knien. Aber ansonsten die Kniebeugen auf den Knien.
Liegestütz auf den Knien.
Nein, das sind wir wieder bei dem Thema. Externes Gewicht ist nicht wichtig. Das ist im Endeffekt so wichtig, wahrscheinlich ein bisschen fürs Ego, fürs Vergleichen, ein bisschen fürs Posen. Aber schlussendlich, wenn ich Aufbau haben will, ich muss das Gewicht wählen, die Übung wählen, die ich dann eben so durchführen kann, dass
Volumen und Intensiveness, also Volumen und Ausbelastung. Es geht um Volumen. Also es geht um den
mechanischen. Die Trainingssätze ist das Volumen.
Genau. Und diese nahe an diese Ausbelastung rankommen. Und das kreiert nämlich sowohl diesen metabolischen Stress, den ich brauche, als auch diesen muskulären mechanischen Trainingsreiz. Ja? Und beides brauche ich. Und für den mechanischen Trainingsreiz ist natürlich auch die saubere Ansteuerung natürlich wichtig, weil wenn ich den Brustmuskel nicht richtig ansteuern kann, kriege ich auch keinen mechanischen Trainingsreiz hin. Dann kreiere ich ziemlich viel metabolischen Stress und auch mechanischen Stress im Gelenk. Aber das sind letztlich, wir überschätzen und unterschätzen die Komponenten. Und was wir im Krafttraining häufig überschätzen, ist die Rolle des Gewichts. Immer wieder wichtig, dass wir dran denken, es geht eigentlich fast ausschließlich um diese zwei Faktoren, mechanischer Reiz und metabolischer Stress. Klar kann ich den mechanischen Reiz durch externes Gewicht, muss ich ja auch irgendwann erhöhen, weil jetzt ich zum Beispiel kann nicht mehr von Liegestütz, könnte ich nicht mal erhalten. Also selbst wenn ich die ganz langsam mache, könnte ich nicht großartig meine Muskulatur mit Liegestützen erhalten. Ich brauche ein bisschen mehr. Also es hängt schon auch immer damit zusammen, wie viel Kraft hast du schon, wie viel Muskulatur hast du schon, wie bist du entwickelt. Es spielt aber nicht die entscheidende Rolle. Also für meine Muskelmasse trainiere ich zum Beispiel relativ leicht. Also ich bewege für meine Statur keine schweren Gewichte. Also jetzt mal als Beispiel, ich mache Back Squats mit 100 Kilo. Und das wäre für meine Statur, würden viele, die aus der Branche kommen, wahrscheinlich erwarten, dass ich 140, 150 Kilo bewege. Das mache ich aber nicht. Ich bewege die 100, gehe schön sauber über eine gute für mich Bewegungsrange und auch mit diesen 5 Sekunden.
Mhm. Haben wir eben drei Sachen, eben diese gute Bewegungsausführung, gute Kadenz, also die für den metabolischen Stress und die Intensiveness, Load, um das Ganze eben über die Zielwiederholungen zu bewältigen,
weil auch
bis zum technischen Fehler.
Ja, weil auch mein Ziel nicht ist, dass ich möglichst kräftig werde. Das ist nicht mein Ziel. Also wäre mein Ziel, ich möchte gern maximal kräftig werden, dann wäre das keine gute Strategie, die ich da mache. Wir müssen es immer spezifisch sehen.
Trotzdem, du bekommst einen gewissen Kraftreiz, aber du möchtest halt kein Kraft-3-Kämpfer werden. Nee, das ist ja wieder was anderes, wenn ich maximales Gewicht bewegen möchte, aber dann bewege ich mich auch nicht mehr mit dieser Kadenz.
Nein.
Dann gehe ich runter, gehe hoch und schrei und mache das auch nicht mehr sauber. Ja, es ist ja so. Dann bewege ich das Ganze eben, dass ich es in einem gewissen technischen Rahmen noch schaffe. Ob das dann so super gesund ist, ist die andere Frage.
Ja, es ist dann halt eine Sportart auch, ne? Es ist eine Sportart. Ich glaube schon, dass Krafttraining, also schwer, bis zu einem gewissen Grad mit Gesundheit vereinbar ist. Es wird schwieriger. Und ab einem gewissen Grad ist es eine Sportart. Ne? Und das hat mit Gesundheit nichts mehr zu tun. Also, Quintessenz, Training ist immer spezifisch, oder?
Ja.
Das heißt, du trainierst mehr wie ich.
Aber in unterschiedlichen Bereichen.
In unterschiedlichen Bereichen,
genau. Im Krafttraining fehlen mir gewisse Komponenten wie das Volumen. Definitiv weniger Trainingssätze. Die Frage, ob meine Kadenz so sauber ist, ich würde sagen, vielleicht. Und die Intensiveness, die wähle ich gut, weil ich mache keine technischen Fehler und komme trotzdem so an mein Bewegungslimit, bin aber eher noch im leichten Krafttraining, eher im Bereich 15 Wiederholungen und eben nicht, dass ich sage, ich erhöhe die Intensität und reduziere zum Beispiel das Volumen im Sinne der Wiederholungszahlen, aber dann, wenn ich die Wiederholungszahl reduziere, kann ich das Volumen ja mit der Time Under Tension noch erhöhen, indem ich dann langsamer trainiere.
Genau,
und dann kommt der metabolische Reiz ja noch zustande.
Das ist ja nochmal eine wichtige Sache eben auch abschließend nochmal. Ich glaube auch sehr interessant für viele zu Hause ist, was ist die optimale Wiederholungsrange für Hypertrophie? Und da ist immer mein Tipp, nicht so sehr sich auf die Wiederholungen zu versteifen, sondern eher auf diese Time Under Tension, Das ist viel wichtiger. Also in dem Moment, wenn ich ja eine Kadenz mache von 5-1-1, dann bin ich vielleicht nur bei 7 Wiederholungen oder vielleicht sogar nur bei 6. Ich kriege aber eine sensationelle Time under Tension hin. Und also dieser Klassiker, 8 bis 12 Wiederholungen ist der optimale Hypertrophiebereich. Das stimmt nicht so, weil wir uns immer hinterfragen müssen, wie wähle ich die Geschwindigkeit, wie wähle ich den Load. Es gibt auch wunderbare Studien, die sagen, du kannst auch mit einem ganz leichten oder mit einem leichteren Load, der kann auch nur vielleicht bei 60% liegen, meiner One Repetition Max. Aber wenn ich dann die anderen Komponenten gut baue, wie Volumen, wie Kadenz, andere Intensitätstechniken, kann ich auch einen wunderbaren Hypertrophie-Reiz erzielen. Also dieses Load, dieser externe Load wird völlig überbewertet. Ja? Und das ist vielleicht auch die wichtige Quintessenz. Pi mal Daumen, 8 bis 10 Trainingssätze pro Woche,
Pro Bewegungsrichtung
pro
oder
Bewegungsrichtung.
genau pro ja,
Also
Bewegungsrichtung.
es sind letztlich, wenn ich jetzt das 10, mit 10 mache und 6 Bewegungsdimensionen gibt, sind es 60 Trainingssätze pro Woche. Das ist schon ziemlich viel. Ja, das wären letztlich genau diese 3 Trainingseinheiten, a 20 Sätze.
Und
Ja.
das eben nicht zu unterschätzen und da eben auch diese Minimum Effective Dose eben zu sehen, okay, was braucht es wirklich und dass das nicht in 20 Minuten zu erreichen ist. Einfach auch
Nee.
für die klare Zielvorstellung, wo, was muss ich aufbringen, welchen Weg muss ich gehen, um ja, meinem Ziel nahe zu kommen, wenn ich mehr Muskulatur haben möchte.
Wenn es auch anfängt, weh zu tun, nicht einfach aufhören, sondern
Es
wirklich,
sei denn, es ist an der falschen Stelle.
es ist an der falschen Stelle, sondern wenn es auch unangenehm wird, auch wirklich weiterzumachen, bis wirklich dieses technische Versagen, was nah am Muskelversagen dran ist. Also es muss außerhalb der Komfortzone sein. Das ist ja so dieses Ding des Krafttrainings, deswegen mögen es ja auch viele nicht so gerne. Denn ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Gravelbike unterwegs bin und mache da eine Tour und bin halt in meiner GA1, GA2-Zone, also Grundlage 1, Grundlage 2-Zone, ist es tatsächlich der Prozess, also das Tun, ist für mich schon genussvoller, sage ich mal, wenn ich dann die Natur noch sehe und alles, ein bisschen Musik auf den Ohren habe, also es ist für mich echt Genuss. Und in dem Moment, wenn ein Krafttrainingssatz wirklich eklig hinten raus wird, kann ich jetzt nicht von Genuss sprechen in dem Moment. Ich persönlich mag das Gefühl danach total gerne.
Ich glaube, die meisten.
Ja, ich mag das Gefühl, was mit diesem auch Krafttrainings-Lifestyle assoziiert ist. Das mag ich einfach. Und ich mag natürlich das Resultat. Klar. Das ist vielleicht wirklich ein Unterschied, dass du wirklich in einem relevanten Krafttraining wirklich in jedem Satz, du musst raus aus der Komfortzone. Also gerade hinten raus, diese letzten paar Wiederholungen, die müssen raus aus der Komfortzone, sonst war es nicht intensiv genug. Genau.
Sehr cool. Ich denke, es ist dazu quasi alles gesagt. Wenn dazu Fragen sind, gerne unsere Coaches fragen. Die sollten das alles wissen, beziehungsweise sie wissen das alles. Naja, wir geben ja diese Formate, egal ob es in der Kleingruppe ist, ob es im Personal Training ist, wir stehen da mit Rat und Tat zur Seite.
Schreibt uns Feedback.
Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal.
Ja, bitte, jede Form von Feedback ist cool. Schreib uns Feedback, gib uns Feedback, positiv wie negativ. Also negativ gibt es nicht, gibt nur konstruktiv. Was dich auch interessiert vielleicht, dann greifen wir das gerne auch auf in einen der nächsten Podcasts. War das von der Tiefe her cool? Wünschst du dir noch mehr Tiefe, also auch inhaltliche Tiefe, fachspezifische Tiefe? War das gut so? Einfach frei von der Leber weg. Wir freuen uns
Jawohl.
auf viele weitere Podcasts.
Servus.
Ciao.